Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Gourmet-Schweinebraten für 4,99 Euro das Kilo. Die Tiefpreise in der Lebensmittelbranche sind ein Fall für die Bundesregierung geworden. Wir wollen wissen, wie es bei unseren Nachbarn in den Niederlanden aussieht. Schweden hat ein Problem mit der Bandenkriminalität und die Justiz will Verbrechen nun schneller bestrafen. Wir ziehen eine erste Bilanz. Und dann geht es nach Polen und Sie lernen den Mann kennen, der jedes Jahr mit einer Spendenaktion Millionensummen für das öffentliche Gesundheitssystem einsammelt. Das ist los in Europa und darum geht's in Europa heute. Alles hat seinen Preis, auch Lebensmittel. Der Konkurrenzkampf um die Kunden, die Schnäppchenaktionen der Supermärkte, der Preisdruck und das Verhältnis zu den Produzenten, den Landwirten. Darüber läuft hierzulande eine Debatte und zwar schon eine ganze Weile. Und in die haben sich Anfang der Woche auch Bundeskanzlerin Merkel und Agrarministerin Klöckner eingeschaltet, haben den Blick auf Preisgestaltung und Marktzugänge gelenkt. Was ist uns das Essen auf dem Tisch wert? Je nachdem, wo in Europa diese Frage gestellt wird, fallen die Antworten unterschiedlich aus. Verbraucher in unseren Nachbarländern Frankreich oder auch in Dänemark zum Beispiel geben traditionell mehr Geld für Lebensmittel aus als in Deutschland. Wie es in den Niederlanden aussieht, darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin Kerstin Schweighöfer sprechen. Frau Schweighöfer, Hauptsache billig, gilt das auch in den Niederlanden?
Oh ja, die Lebensmittelpreise sind hier bis auf Alkohol, also eine Flasche Wein, das ist schon relativ teuer. Aber ansonsten ist alles nach wie vor sehr viel niedriger als in fast allen anderen EU-Ländern. Nur in Deutschland, und darauf wird auch immer wieder hingewiesen, sind Lebensmittel noch billiger als hier hinter den Deichen. Und auch in den Niederlanden locken die Supermärkte die Kunden mit Schnäppchen, gerade beim Fleisch. Kiloknallers heißt das hier, sprich möglichst viel Fleisch für möglichst wenig Geld. Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die protestieren schon seit Jahren dagegen, inzwischen sogar richtig aggressiv mit Kampagnen, bei denen Supermärkte beim Namen genannt werden und regelrecht an den Schandpfahl genagelt werden. Aber es nützt nichts. 2019 ist die Zahl dieser Schnäppchen beim Fleisch erneut gestiegen, also dieser Kiloknallers, und zwar so stark wie seit 4 Jahren nicht mehr.
Und wir sehen, dass die Verbraucher, ist denen das egal oder gibt es auch unter ihnen andere Ansprüche?
Also was Umwelt, Gesundheit und was Tierwohl betrifft, da liegen zwischen Deutschland und den Niederlanden schon Welten. Während sich der Deutsche sofort Sorgen macht, vor allem um seine Gesundheit, kümmert den Niederländer das also relativ wenig. Dem geht es wirklich vor allem um eins, ums Geld. Hauptsache, es ist billig. Und der Niederländer, der lässt sich verglichen mit Deutschen auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ich habe das immer wieder gemerkt, wenn hier eine Tierseuche ausgebrochen ist oder wenn es Lebensmittelskandale gab, dann ist in Deutschland sofort die Aufregung riesengroß. Die Leute machen sich Sorgen, der Umsatz von Fleisch, der sinkt rapide und hier passiert eigentlich überhaupt nichts. Am Ess- oder Konsumverhalten ändert sich nicht viel. Die Zahl der Vegetarier und Veganer, die ist in den Niederlanden auch nur halb so hoch wie in Deutschland. Und auch der Umsatz biologischer Produkte, der ist relativ niedrig. Der Marktanteil steigt hier zwar auch, das schon, aber er liegt in den Niederlanden bei biologischen Produkten gerade mal bei 3,4%. Zum Vergleich in Dänemark und in Österreich sind es bereits 20%.
Nun haben in den Niederlanden die Landwirte ebenfalls protestiert. Sie haben die Proteste hierzulande sogar ausgelöst.
Ja, das stimmt. Auch in den Niederlanden haben Bauern und Landwirte die vielen Auflagen und Regeln satt und auch die geringe Wertschätzung, die sie erfahren. Da kam es zu großen Protesten Ende letzten Jahres. Aber man darf nicht vergessen, die Lebensmittelproduktion in den Niederlanden, das ist eine Industrie. Das hat mit dem romantischen Bild des Bauern auf dem Acker, wenn das Dasein eines Bauern überhaupt jemals romantisch war, hat das in den Niederlanden wirklich überhaupt nichts zu tun. Die Niederlande sind die zweitgrößte Exportnation von Agrarprodukten weltweit nach den USA. Und das muss man sich mal vorstellen, die kleinen Niederlande. An erster Stelle stehen Blumen und Pflanzen, an zweiter Stelle steht Fleisch. Und der größte Abnehmer dieser Produkte, das ist mit 25% Deutschland. Der zweitgrößte Exporteur von Agrarprodukten, das geht also nur, wenn man alles, wirklich alles aus dem Boden herausholt. Und so viel Boden steht den Landwirten hier in den Niederlanden ja nicht zur Verfügung. Das heißt, es geht wirklich nur mit extrem intensiver Zucht, mit intensivem Anbau, mit Massentierhaltung. Und die Zahlen sprechen da eigentlich für sich. In den Niederlanden leben rund 17 Millionen Menschen und 12 Millionen Schweine.
Die geringe Wertschätzung der Landwirte, die Proteste, welche Folgen beobachten Sie? Gibt es Reaktionen in Den Haag? Greift die niederländische Regierung ein?
Die Regierung, die gibt sich eher zurückhaltend. Zwar wurde auch hier der Ruf nach einer Fleischtax laut, nach einer Fleischsteuer, aber daraus ist bislang nichts geworden. Und auch der Mehrwertsteuersatz für Fleisch, der wurde nicht erhöht. Die Mehrwertsteuer ist in den Niederlanden deutlich höher als in Deutschland. Der niedrige Satz liegt bei 9%, der gilt für alle Lebensmittel, auch für Fleisch. Und der höhere Satz, der liegt bei 21%. Und viele Tierschützer hätten gerne, dass eben der Fleischpreis, dass da 21% gelten. Daraus ist nichts geworden. Und auch die Proteste vieler Niederländer, die haben wollen, dass die Zahl der Schweine und Rinder halbiert wird, da das hat bislang, kommt es überhaupt nicht in Frage. Das fordert inzwischen auch eine der vier Koalitionsparteien, die liberale D66-Partei. Aber das geht eben den beiden großen Regierungsparteien, den Rechtsliberalen vom Premierminister Mark Rutte, viel zu weit und auch den Christdemokraten. Die sind ja auch hier traditionell eine Bauernpartei. Aber inzwischen steht die Regierung unter Zugzwang, weil eben die sogenannte Stickstoffkrise ausgebrochen ist. Und die Niederlande stoßen eben zu viel Stickstoff aus, zu viel Ammoniak, zu viel Nitrate. Und daran ist zu 40% die Landwirtschaft schuld. Die drückt eben auf die Umweltbilanz. Und deshalb finanziert die Regierung den Landwirten inzwischen den Ausstieg aus der Schweinezucht. Und den Betrag, den Den Haag dafür reserviert hat, der wurde aufgrund der Stickstoffkrise auf 180 Millionen erhöht. Und bis Mitte Januar konnten sich interessierte Landwirte melden. Aber die Zahl der Schweine wird sich dadurch nur um 1 Million reduzieren. Und da fragen sich Kritiker natürlich, ob das reicht, wenn jetzt 11 statt 12 Millionen Schweine hier leben.
Kerstin Schweighöfer, besten Dank für Ihre Einblicke in die niederländischen Verhältnisse. Lebensmittel zu Dumpingpreisen, gut für Verbraucher, schlecht für die Bauern. Das ist doch das Thema unserer Sendung zur Diskussion ab 19.15 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Wer sich etwas zu Schulden kommen lassen hat, der muss bestraft werden. Darüber besteht kein Zweifel. Aber wie hoch sollte die Strafe ausfallen? In Schweden geht die Justiz einen neuen Weg. Sie setzt auf schnellere statt auf härtere Strafen. Zunächst in den Vororten von Stockholm, wo die Bandenkriminalität und Fehler der Integrationspolitik ein großes Problem sind. Jetzt soll das Prinzip der schnellen Bestrafung aber auch auf das gesamte Stockholmer Stadtgebiet ausgeweitet werden, wie Carsten Schmiester berichtet.
Schweden hatte ein Problem mit Kriminalität, aktuell vor allem mit Ganggewalt, aber auch mit klassischer Klein- und Drogenkriminalität. Einfach weil die unterbesetzte Polizei sich darum gar nicht mehr kümmern kann? So sehen es jedenfalls konservative Oppositionsparteien und vor allem die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Die sind laut Umfragen aktuell sogar die stärkste politische Kraft im Land, weil sie einen Nerv treffen. Viele Schweden fühlen sich nicht mehr sicher. Dagegen, gegen diese vermeintliche Ohnmacht des Staates im Kampf gegen das Verbrechen, gehen Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz, Präventionsrat und Gerichtsmedizin gemeinsam in einem Versuch an, der seit 2 Jahren im Norden Stockholms läuft. Dabei wird buchstäblich kurzer Prozess gemacht mit kleinen und nicht ganz so kleinen Kriminellen. Lena Egelin ist Vorsitzende Richterin am Bezirksgericht von Solna. Damit es schneller geht, sollen Verbrechen direkt vor Ort oder unmittelbar danach bereits abschließend untersucht werden. Die Einsatzkräfte leiten die Verhöre, schicken eventuelle Proben zur Untersuchung und fassen die Ermittlungen zusammen. Früher wurde das alles noch an eine Ermittlungsabteilung zur weiteren Prüfung geschickt. Die Theorie? Schnelle Strafen schrecken mehr ab als immer härtere, so wie sie die Schwedendemokraten versprechen. Die es aber wenn, dann erst nach langen Prozessen und Revisionsverfahren gibt. Der Versuch stütze diese Vermutung, so die Richterin. Straftäter werden zügiger verurteilt. Es dauert vielleicht nur 2-3 Wochen. Ich glaube, das führt eher dazu, darüber nachzudenken, ob man eine kriminelle Karriere einschlagen will oder nicht, als wenn man später mit 16 oder 18 Jahren Haft für Mord rechnen muss. Allerdings fallen nicht alle Verbrechen unter das Kurzer-Prozess-Prinzip. Nur solche, bei denen die Beweislage klar ist, bei denen der oder die Täter auf frischer Tat ertappt wurden, älter als 18 Jahre waren und auf die nicht mehr als 3 Jahre Haft stehen. Bisher waren es fast 1400 Fälle. Meist illegaler Drogenbesitz und Handel, Diebstahl, Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz.
Wir können sehen, dass es kommen in mehr Mål nu als tidigare. Und das tror ich inte jag beror på att
brottsligheten. Es sind deutlich mehr Verfahren eingeleitet worden, was meiner Ansicht nach nicht daran liegt, dass es mehr von diesen einfachen Straftaten gibt. Die Polizei greift schlichtweg häufiger ein und bringt die Täter vor Gericht. Das motiviert die Polizisten, weil sie auch nach den Prozessen informiert werden und sehen, ob ihre Arbeit für ein Urteil ausgereicht hat oder nicht. Die Bilanz kann sich laut Lena Egelin sehen lassen. Gut, die Hälfte der ermittelten Straftaten wurde vor Gericht verhandelt. In 72% dieser Fälle gab es Schuldsprüche. Sonst liegt die Quote in Schweden bei 44%. Laut Staatsanwaltschaft wurden früher etwa 20% der Verfahren an die Polizei zurückgeschickt, weil deren Ermittlungen fehlerhaft waren. Diese Fälle kamen dann oft nicht wieder zurück zum Gericht, sondern wurden eingestellt. Das passiert jetzt nur noch bei 3% der Verfahren. Während wesentlich häufiger auch die Straftäter positiv auf den kurzen Prozess reagierten, sagt sie, eine weitere Überraschung des Versuchs, der seit ein paar Tagen auf das gesamte Stockholmer Stadtgebiet ausgeweitet worden ist. Selbst die Verurteilten sind froh, wenn es schnell geht. Man ist vielleicht wiederholt betrunken Auto gefahren und erwischt worden. Kriegt man die Strafe innerhalb von 3 Wochen, dann ist man noch bereit, zum Beispiel eine Entziehungskur zu machen. Man kann das Ganze dann in Angriff nehmen und abhaken.
Die Richterin Lena Egelin über Schwedens Erfahrungen, schneller statt härter zu bestrafen. Und Carsten Schmiester hat ihr zugehört. Ob auf Computertomographen, auf Brutkästen oder Kinderbetten, in vielen polnischen Kliniken klebt ein kleines rotes Herz an medizinischen Geräten. Und damit weiß jeder Patient, dieses Gerät wurde gespendet. Insgesamt fast 250 Millionen Euro hat eine Stiftung in den letzten Jahrzehnten investiert, um das öffentliche polnische Gesundheitssystem zu modernisieren. Jeden Januar sammeln mehr als 100.000 Freiwillige für bedürftige Kliniken. Ernst Ludwig von Aster hat den Mann getroffen, der sich seit über 25 Jahren für eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzt.
Mittagszeit in einem Warschauer Business Hotel, ganz in der Nähe des Flughafens. An der Tür zum Konferenzraum prangt ein großes rotes Herz. Darin steht Wielka Orchestra Świątecznej Pomocy. Übersetzt bedeutet das Großes Orchester der Weihnachtshilfe, abgekürzt WOSP. Jeder in Polen kennt dieses Kürzel. Jedes Jahr sammelt die Initiative Geld für das kränkelnde polnische Gesundheitssystem. Im Konferenzraum beugen sich Männer in dunkelblauen Anzügen über Ausschreibungsunterlagen. Das Who is Who der Medizintechnikhersteller hat seine Vertreter geschickt. Seit 2 Tagen präsentieren sie ihre Produkte, Computer- und Kernspintomographen, Röntgengeräte, Herzmonitore. Alle Geräte für Kinderstationen sind bunt, beklebt mit Blumen und lachenden Comicfiguren. Das ist eine der Vorgaben. Währenddessen schlendert Jurek Owsiak gut gelaunt durch den Konferenzraum, holt sich eine Tasse Kaffee vom Buffet, geht in den Innenhof. Der Mann fällt auf. In knallbuntem Shirt, kurzer Hose in Tarnfarben, mit signalroter Brille, Ring im Ohr und großen Tätowierungen auf Armen und Beinen. Zufrieden lächelnd lässt sich Owsiak in einen Lounge-Sessel plumpsen.
Sie sprechen mit einem Mann, der ist 66 Jahre alt. Der trägt ein buntes Shirt mit einem Peace-Zeichen und kurze Hosen, während wir nebenan sehr viel medizinisches Gerät kaufen.
Nebenan kauft die WASP-Stiftung gerade für rund 14 Millionen Euro medizinisches Gerät. Owsiak blickt kurz auf einen Zettel. Das Ergebnis der Bieterkonferenz wird er gleich auf einer Pressekonferenz verkünden. Seit mehr als 25 Jahren sammeln der Journalist und sein Team Spenden. 1993 berichteten ihm Ärzte das erste Mal über den Geräte- und Medikamentenmangel in Kinderkrankenhäusern.
Freiwilligenarbeit, NGOs und sowas kannten wir damals nicht in Polen. Wir wussten gar nicht, wie wir es anpacken sollten. Wir dachten, wir laden unsere Musikerfreunde ein und sammeln einen Tag lang Geld. Die Verantwortlichen beim Fernsehen waren aber skeptisch. Sie sagten, wir haben nur im Winter Kapazitäten frei für eine Live-Übertragung. Das war ihr Versuch, das Ganze zu stoppen. Und da haben wir gesagt, okay, kein Problem, wir nehmen den Termin.
Seitdem sammelt WASP jedes Jahr an einem Januarwochenende Geld, um später Medizingeräte zu kaufen. Rund 120.000 Freiwillige schwärmen dann aus, Schulklassen machen mit, Promis versteigern Fanartikel. Bedürftige Krankenhäuser bewerben sich. Einzige Bedingung, die Geräte dürfen nicht für private Behandlungszwecke genutzt werden. Die nationalkonservative Peace-Regierung kann der jährlichen Sammelaktion nichts abgewinnen. Zum einen wird jedes Mal die chronische staatliche Unterfinanzierung des Gesundheitswesens deutlich. Zum anderen fordern Ovsiak und sein Team auch mehr Solidarität mit Flüchtlingen und plädieren für ein bunteres, offeneres Polen. Für die nationalkonservative Regierung in Warschau zu viel Engagement von der falschen Seite. Sie fordert die Bürger stattdessen auf, an kirchliche Institutionen zu spenden.
Keinen stört es, dass wir medizinische Geräte kaufen. Aber wie wir es machen, das stört manche. Ich glaube, sie akzeptieren nicht unseren Lebensstil, unser Lebensgefühl. Sie mögen keine laute Rockmusik. Sie mögen nicht, wie ich mich kleide, wie ich spreche, wie ich lebe.
Jurek Ovsiak beugt sich nach vorne, faltet die Hände. 2019 eskalierte der Konflikt. Während der Abschlussgala wurde in Danzig der liberale Oberbürgermeister Pavel Adamowicz auf offener Bühne von einem geistig verwirrten Mann erstochen. Die Peace-Regierung attackierte daraufhin Ovsiak, machte ihn persönlich für vermeintlich mangelhafte Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Der 66-Jährige war geschockt, er wollte die Stiftung nicht gefährden und trat zurück.
Als ich meinen Rücktritt als Vorsitzender öffentlich verkündete und eine Woche später sagte, wir müssen aber weitermachen, da gab es 11 Millionen Reaktionen auf meinem Facebook-Account. Das ist unglaublich. Das kann man mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Diese Reaktionen geben dir eine unglaubliche Stärke.
11 Millionen Reaktionen, das ist mehr als ein Viertel der polnischen Bevölkerung. Und so machte Ovsiak weiter. Während der Pressekonferenz sitzt Jurek Ovsiak auf dem Podium neben seiner Frau und einigen medizinischen Beratern. In den ersten Reihen Fotografen, auf einem Podest Fernsehteams. Mehr als 50 Geräte haben sie in dieser Bieterrunde gekauft. Computertomographen, Röntgengeräte, speziell zur Untersuchung von Kleinkindern. Sie alle bekommen den Herzaufkleber der Stiftung, bevor sie an Krankenhäuser verteilt werden. Und wie jedes Jahr wird im Spätsommer dann auch noch gefeiert. Dann lädt die Initiative zum kostenlosen Open-Air-Rock-Festival nach Koszyn an der Oder, unweit der deutschen Grenze. Ein Dankeschön für alle Helfer, finanziert von Sponsoren. 3 Tage, 4 Bühnen, 100 Bands. Im letzten Jahr kamen mehr als 700.000 Besucher. Und auch 2020 gibt es wieder Grund zum Feiern. Mehr als 115 Millionen Zloty, über 27 Millionen Euro kamen bis Mitte Januar zusammen. Ein neuer Rekord.
Millionen für die moderne Medizin. Ernst Ludwig von Aster berichtete aus Polen. Die moderne Technik ist das eine, aber wie steht es um das Personal in den polnischen Krankenhäusern? Darum geht es morgen in unserer nächsten Folge über den polnischen Patienten. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Erika Trimichaelsen.